Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Brain Boosted Transformation Podcasts. Heute das Thema kollektive Intelligenz. Ich wage es zu behaupten, es ist eine Riesenchance für uns, mit den aktuellen Herausforderungen im Außen besser zurechtzukommen. Und ich wage auch zu behaupten, dass wir lange, lange davon entfernt sind, wirklich das Potenzial hinter der kollektiven Intelligenz zu nutzen. Und zu dem Thema habe ich heute einen ganz freundlichen, offenen und sehr schlauen Gast mir eingeladen. Das ist Dr. Franka Parianen. Hallo Franka, so schön, dass du heute bei mir bist.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Franka, du bist ja Neurowissenschaftlerin, Science-Slammerin und Buchautorin und du hast zu sozialer Kognition promoviert. Also du beschäftigst dich mit den Fragen des sozialen Miteinanders. Natürlich perfekt jetzt, dass wir über das Thema kollektive Intelligenz sprechen. Und du warst sogar Finalistin bei den deutschen Science-Meisterschaften. Und das sagt mir ja auch, und ich habe auch ein paar Auftritte von dir auf Videos gesehen, das sagt mir ja auch, dass du da wirklich als Brückenbauerin unterwegs bist, dass du wissenschaftliche Inhalte, aber sehr leicht verdaulich und unterhaltsam, aber sehr prägnant auch rüberbringst.
Ja, das ist mir auch echt ein Anspruch. Es gibt so viele Informationen, die man aus diesen ganzen Bergen von wissenschaftlichen Papern ziehen kann, die auch in großen Teilen alltagsrelevant sind. Viele stellen sich Wissenschaftler immer noch so, als sowas vor, das in irgendeinem Elfenbeinturm so komplett abgelöst von der Realität stattfindet. Aber es gibt ja wirklich viele Alltagsfragen, wo wir denken können, was ist jetzt die richtige Alternative, was ist die richtige Antwort? Gucken wir mal nach, was sagt denn die Forschung dazu? Und dafür muss dieses Wissen aber ja auch zugänglich sein und verständlich sein. Und dazu muss man natürlich auch gut ausfiltern können, was sind denn jetzt hilfreiche Artikel dazu und was sind nur so am Rande einzelne Ergebnisse, die dann vielleicht groß aufgebauscht werden. Und da ist es wirklich eine schöne Aufgabe, zu sagen, ich tauche da ab und ich gucke, was kann ich da rausfinden an Antworten, die uns alle weiterbringen.
Klasse, also das heißt, mit deiner Arbeit du sorgst auch dafür, dass bei den Menschen so der erste Impuls ist, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Die natürlichste Reaktion überhaupt. Ich guck mal, was sagt die Wissenschaft dazu? Und ja, das beobachte ich noch nicht so stark, dass so viele Menschen wirklich regelmäßig auf wissenschaftlichen Input zurückgreifen. Und schon sind wir mittendrin im Thema kollektive Intelligenz. Aber bevor wir jetzt total abtauchen, weil ich weiß, es geht mit dir ganz, ganz leicht, mit dir kann man da 3 Stunden problemlos über das Thema sehr, sehr spannend sprechen. Lass uns wirklich über die Basics zunächst mal reden. Kollektive Intelligenz, das sind ja wieder 2 Buzzwords. Wichtig, dass wir zuerst mal klären, was bedeutet das? Also was brauchen wir? Was sind die Hauptelemente? Die Zutaten für kollektive Intelligenz sind ja im Prinzip wir Menschen mit unserem Herz und Hirn. Ja, wir Menschen, dann brauchen wir für eine kollektive Intelligenz, brauchen wir, dass wir interagieren, dass wir uns vernetzen, netzwerken. Und es wäre schön, dass wir auch Input, Wissen von außen noch hinzuziehen. Wenn ich jetzt sage, das sind jetzt so die Mindestzutaten, ja. Lass uns mal dabei belassen. Aber was ist es denn, was den Menschen einfach prädestiniert dafür, die kollektive Intelligenz auch wirklich zu nutzen?
Es ist tatsächlich so, dass das unser allergrößter Evolutionsvorteil ist. Wenn nicht sogar der einzige, der wirklich zählt, wenn man sich das anguckt. Wenn man mal schaut, was haben wir anderen Spezies voraus, dann kennen wir alle diese lustigen Evolutions-T-Shirts von, was fängt an mit etwas, das aussieht wie ein Schimpanse und sich dann immer weiter aufrichtet und irgendwann mit einem Speer rumläuft und dann mit einem noch viel cooleren Wurfspeer und so. Und wenn man sich aber wirklich mal fragt, was haben denn zum Beispiel Menschenkinder den Kindern von unseren nächsten Verwandten, also von Orang-Utans und Schimpansen und so voraus, das haben Forscher Max Planck in Leipzig gemacht. Und was sie gefunden haben, ist nicht Werkzeugbau. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, oh, kleine Kinder sind schon am Anfang richtig gut mit verschluckbaren Kleinteilen. Ich glaube, jeder, der kleine Kinder kennt, weiß das. Mhm. Und tatsächlich gibt es auch ganz viele andere Sachen, wo unsere Kinder, naja, ungefähr genauso gut abschneiden wie kleine Schimpansen oder kleine Orang-Utans. Das ist viel so mit Geschicklichkeit, mit Ursache-Wirkung-Zusammenhänge einschätzen, mit Logik einschätzen oder auch Objektpermanenz, also verstehen, dass der Ball noch da ist, wenn er hinter das Sofa gerollt ist. Das können die ungefähr alle gleich gut. Aber es gibt eine Sache, die Menschenkinder voraus haben. Und das ist alles, wofür es mehr als 2 Personen braucht. Das heißt eben kooperieren, aber auch kommunizieren, Zeigegesten machen, sagen, das ist es, was ich haben möchte und die andere Person dazu bringen, mir das anzureichen. Und das ist, was wir eben richtig schon gut können. Und wenn wir jetzt gucken, 3 Jahre später, dann haben diese Kinder plötzlich auf ganz vielen anderen Ebenen auch Vorteile, weil sie eben diesen Ursprungsvorteil von kommunizieren können, von anderen lernen können, genutzt haben, um ihr Repertoire auszubauen, um ganz viele neue Sachen zu lernen. Aber das können wir nicht von Anfang an, sondern wir brauchen eben Leute, die uns die Welt erklären. Und sage ich hier, verdreifacht sich ja fast noch nach der Geburt. Und das ist wirklich eine ganz schöne Spanne, die man sagen muss. Das haben nicht viele Tiere, dass man noch so viel Lernkapazität mitbringt, nachdem man geboren ist. Aber wir bringen die mit, weil wir eben von anderen lernen sollen, weil es eben nicht reicht, so ein Fertigbaugehirn im Bauch zusammenzustellen und zu sagen, okay, das reicht, das ist so das Standardprogramm, du kommst auf die Welt, du kannst schon alles, wir kommen auf die Welt, können nicht mal unseren Kopf halten. Und sehen können wir auch nur noch auf einem sehr begrenzten Raum, auf einem sehr begrenzten Raum. Also es gibt ganz viel, was wir noch lernen müssen mit der Zeit und ganz viel, was wir von anderen Leuten lernen müssen. Und tatsächlich die Sachen, die wir gelernt haben von anderen Leuten, angefangen mit solchen Sachen wie Feuer oder Werkzeuge zur Fleischverarbeitung, sind auch die Sachen, die uns überhaupt erst erlaubt haben, unser riesengroßes Gehirn zu ernähren. Das heißt, in gewisser Weise sind wir die einzige Spezies, die zum Überleben erstmal eine Bedienungsanleitung braucht für die Welt. Hier, das ist, wie du Nahrungsmittel zubereitest oder das ist, wo du den Tofu kaufst oder was auch immer. Alles, was man braucht, um eben dieses massive, energiefressende Ding durchzufüttern, mit dem wir aber dann später diese ganzen komplexen Aufgaben lösen und unsere Excel-Tabellen machen können.
Und jetzt hast du so schön erklärt, wie Kinder auch lernen und sich fit für die Welt machen, dass wir andere brauchen, von denen wir lernen können, dass wir Wissen austauschen, vorleben. Und was passiert dann zwischendurch? Wie kann es sein, dass ich habe den Eindruck, dass Menschen manchmal das Gefühl haben, so, ich habe jetzt ausgelernt und ich komme jetzt mit meinem Expertenwissen gut aus, ich brauche niemanden mehr. Also das wäre ja wie so eine Absage an die kollektive Intelligenz zu sagen, ich brauche niemanden mehr. Dabei wissen wir ja, dass unser Gehirn sich ständig weiterentwickelt, ja, und dass die Neuroplastizität eigentlich uns erlaubt, dass wir ständig lernen, also mit den veränderten Rahmenbedingungen im Außen dazu. Wie kannst du dir das erklären, dass Menschen dann plötzlich sagen, nö, ich bin einfach Experte und das reicht?
Das wird uns ja auch lange Zeit so vermittelt, dass eben Wissen und Expertinnenstatus vor allen Dingen damit zu tun hat, ob man irgendwann irgendeine gewisse Urkunde erworben hat und dann gar nicht damit zu tun hat, habe ich dieses Wissen aufrechterhalten, habe ich weiter daran gearbeitet, habe ich dafür gesorgt, dass das auf dem neuesten Stand bleibt. Nee, ich habe irgendwann mal diese Prüfung gemacht. Das fängt ja schon in der Schule an, damit, dass man relativ häufig für eine Prüfung lernt, um danach alles zu vergessen. Das vermittelt natürlich, dass die Hauptsache ist, dass ich diese Prüfung absolviert habe und nicht die Hauptsache ist, ich kann dieses Wissen benutzen und anwenden und damit weiter Sachen machen. Und dann muss man auch zugeben, die Neurowissenschaften haben lange nicht geholfen, weil sie den Leuten erzählt haben, euer Gehirn ist mit 20 quasi fertig. Danach passiert nicht mehr groß was. Und heute wissen wir eigentlich, dass es diese ganzen viel, viel offeneren Lernfenster gibt, in denen wir noch ganz neue Sachen hinzulernen können, wo sich unser Gehirn auch wirklich noch plastisch verändern kann. Eine der berühmtesten Studien zum Beispiel, dass wenn ich heute Taxifahrer in London werden würde und ich würde lange diese Straßen entlang fahren, dann würde das irgendwann auch meinen Hippocampus verändern, weil der eben so gut darin werden müsste, dieses ganze Gewirr von Straßen die ganze Zeit im Kopf zu behalten. Und das wird dann in unserem Gehirn ziemlich buchstäblich festgeschrieben in Neuronen und deren Verknüpfungen und Verbindungen. Das heißt, wir lernen ganz viel. Und es gibt auch noch mal so spätere Gehirnentwicklungsphasen. Elternschaft ist eine davon, wo sich das Gehirn durchaus auch noch mal in vielen Bereichen umstrukturiert und wo das auch dringend notwendig ist. Wenn wir da reingehen würden mit exakt dem gleichen Gehirn, was wir vorher hätten, dann wäre es wahrscheinlich ganz schön schwer, diese ganzen neuen Informationen aufzunehmen.
Also das heißt, also von der Kapazität haben wir alle Voraussetzungen, um ständig dazuzulernen. Aber ist es nicht auch ein Vorteil von kollektiver Intelligenz, dass man eigentlich gar nicht alles für sich immer erlernen muss, also sich die ganzen Informationen wirklich einverleiben muss, sondern dass man auch schlicht und ergreifend zusammenlegt, was man alles schon weiß? Menschen haben ja unterschiedliche Perspektiven und dass man so aber zu neuen Einsichten kommt.
Oh ja, das ist auf jeden Fall ein total großer Vorteil. Und es bedeutet eben auch, dass wir nicht alle immer super klug sein müssen. Die wenigsten von uns würden wahrscheinlich den Buchdruck für sich erfinden können. Und die, die es erfinden könnten, wüssten wahrscheinlich nicht, wie man das Eisen richtig dafür schmilzt. Aber wir können unser Wissen zusammenlegen. Man hat dafür sogar einen Namen erfunden, der nennt sich kulturelle Evolution, dass wir eben über Generationen hinweg nicht nur unsere Gene weitergeben, sondern tatsächlich auch so kleine Wissensschnipsel, die wir eben mit der nächsten Generation teilen, mit anderen Generationen teilen. Und das ist total praktisch, wenn man es vergleicht mit so Darwins Genevolution, wo man immer hoffen muss, dass irgendwie durch zufällige Mutationen und Genkombinationen jetzt eine Antwort auf das aktuelle Problem kommt, können wir tatsächlich gezielt Probleme lösen. Wir können auf ein Klima reagieren, indem wir uns warme Mäntel anziehen oder lernen, wie man warme Mäntel herstellt, anstatt dass wir hoffen müssen, dass irgendein Gen uns Fell schenkt. Das heißt, diese Art von Problemlösen, generationenübergreifend auf den Schultern von vorherigen Generationen stehen, das ist auch wieder einer von den Teilen, die uns evolutionär viel erfolgreicher gemacht hat, als wir es eigentlich sein sollten mit unseren wirklich nicht besonders beeindruckenden Körpern im Vergleich zu anderen Spezies.
Also wirklich wertschätzen, was die Generationen vor uns schon alles gelernt haben und entwickelt haben, darauf aufbauen und dann aber weiterentwickeln und dann für die neuen Herausforderungen im Außen immer wieder ja neue Antworten finden, aber gemeinsam.
Ja, man merkt auch ganz oft, dass das eben nicht so richtig beachtet wird. Auch gerade bei so Patentdiskussionen fehlt das manchmal ein Bewusstsein dafür, wie viel Wissen eigentlich vorher passieren musste. Man kriegt immer aus den USA zum Beispiel die Nachrichten von, wie teuer das Insulin verkauft wird und dass viele Leute sich eben zurückhalten müssen mit dem Insulin, mit dem sie ihr Diabetes behandeln, weil die Patente da eben so stark sind. Gleichzeitig wissen wir, der Mensch, der den Hauptdurchbruch hatte, zu wissen, das ist, wie wir Diabetes behandeln können, nachdem Wissenschaftler tausende von Jahren darüber nachgedacht haben, wirklich. Also wir haben schon bei den alten Griechen die ersten Aufzeichnungen über Diabetes. Aber der Mensch, der eben gesagt hat, ich glaube, wir brauchen dieses Hormon dafür und wir können das damit behandeln, der hat damals sein Patent zusammen mit den Kollegen für einen symbolischen Euro hergegeben und gesagt, das gehört nicht mir, das gehört der Welt. Und das ist schon interessant, dass man aufbauen kann auf dieses Wissen und sagen, aber diese Weiterentwicklung davon, das gehört jetzt uns, das gehört jetzt unserer Firma. Dabei arbeitet man ja mit Wissen, das ganz weit zurückgeht. Erstmal mit den ersten Leuten, die herausgefunden haben, was ein Hormon ist. Mit den ersten Leuten, die eben herausgefunden haben, wie man Hormone überhaupt extrahiert. Mit denen, die das mit Diabetes überhaupt erst in Verbindung gebracht haben. Und da vergessen wir ganz oft, wenn wir sagen, das ist meine Idee, das ist meine Erfindung, auf wessen Schultern wir eigentlich stehen. Auch wenn sich jemand Self-Made-Man nennt, dann gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass er eigentlich in seinen Ideen auch Forschung und Arbeit beruht von ganz, ganz vielen Leuten vor ihm. Abgesehen von der Erziehung, die er als Kind bekommen hat.
Also ich finde diese Betrachtungsweise oder diese Einsicht sehr, sehr hilfreich und auch fast demuterzeugend. Es wäre super, wenn wirklich mehr Menschen sich dessen bewusst werden, weil was ich beobachte, ist eben auch, dass viele Menschen immer wieder den Drang haben, unbedingt etwas selbst zu erfinden oder das, was man eigentlich schon weiß, plötzlich neu zu verpacken, dem Ganzen neuen Namen zu geben und zu sagen, das habe ich erfunden. Ja, aber dieses etwas komplett alleine für sich zu erfinden, ist ja wirklich auch gar nicht möglich, weil es ja immer auf irgendwas fußt.
Stimmt.
Und ich habe fast den Eindruck, dass gerade um Herausforderungen im Außen zu bewältigen, also ja, Klimakrise, geopolitische Spannungen, so mal vorsichtig ausgedrückt haben wir aktuell, wir haben Inflation oder die Wirtschaftslage ist nicht so rosig. So, also die Herausforderungen als solche, die werden intensiver und die erfordern ja, für mich erfordern die wirklich höchste kollektive Intelligenz von uns allen. Und da finde ich es nicht hilfreich, wenn Menschen immer wieder nur versuchen, ihren eigenen Stiefel zu machen oder irgendwie ihre eigene Erfindung einfach nur zu platzieren und ja, dem Wettbewerbsgedanken zu stark zu folgen.
Ja, also dieses sich klar machen, was wir alles schon an Herausforderungen besiegt haben, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt darin, sich zu fragen, wie gehen wir jetzt aktuell mit diesen Krisen um? Also wenn wir uns angucken, vor 150 Jahren, was die Leute gemeistert haben, an die Lebenserwartung mit der Zeit zu verdoppeln, die Kindersterblichkeit zu halbieren. Und heutzutage denken wir manchmal, wie kommen wir gegen an, gegen so ein Zeitalter der Missinformation und Fake News und so. Und die sind überall. Und das stimmt ja auch, es ist wirklich ein Riesenproblem. Aber gleichzeitig müssen wir sagen, zu der Zeit konnten ungefähr 15 bis 20% der Bevölkerung lesen. Und selbst Ärzte dachten, wir hätten doppelt so viel Blut, wie wir eigentlich haben. Und wir könnten auf ungefähr 80% davon verzichten. Und trotzdem haben wir es irgendwann geschafft, halt zu lernen, was Bakterien sind, zu lernen, dass es wahrscheinlich eine gute Idee ist, wenn sich Ärzte nur ab und zu die Hände waschen und so. Und haben uns als Menschheit genau durch diese kollektive Intelligenz sehr viel weiterentwickelt und sehr viele Hürden überwunden. Und das ist dann auch das, worauf wir uns jetzt besinnen müssten eigentlich mit dem, wie kommen wir zusammen und lösen diese Probleme. Auch statt immer zu sagen, das Land macht noch nicht genug, jenes Land macht noch nicht genug. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Aber oft verfahren wir uns da so, dass wir sagen, aber das haben die anderen Länder nicht mehr. Die anderen Länder könnten ja auch auf Deutschland gucken und sagen, hier einziges Land in Europa ohne Tempolimit. Die versuchen es offensichtlich nicht mal. Dafür gibt es andere Sachen, die gerade in Deutschland gut funktionieren. Und genauso gibt es andere Sachen, die in anderen Ländern wieder gut funktionieren, die in Deutschland gerade schieflaufen.
Ja, das heißt quasi als erste Reaktion erstmal den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, was alle anderen nicht können, weil das ja vielleicht möglicherweise in dem ersten Moment einen entlastet, darin sich selber der Aufgabe zu stellen, aber letztendlich entlastet es ja nicht so.
Genau.
Und auch das Beispiel mit dem Blut, wenn selbst Ärzte dachten, dass wir eine viel höhere Blutmenge in uns haben und die haben dann aber irgendwann die Erkenntnis gehabt, nee, nee, stimmt nicht. Das heißt ja, du musst ja in dem ganzen Prozess des Lernens und kollektiven Lernens musst ja auch wirklich bereit sein, immer wieder zu sagen, nee, ich lag falsch und sich das einzugestehen und weiterzugehen, offen zu bleiben, neugierig zu bleiben und auch immer wieder hinterfragen, sind wir auf dem richtigen Pfad?
Ja, total. Und es ist keine einfache Aufgabe. Das soll man nicht auf die leichte Schulter nehmen, was ich gerade gesagt habe, dass Ärztinnen lernen mussten, sich die Hände zu waschen. Das war eines der ersten wissenschaftlichen Experimente, wo jemand herausgefunden hat, hier, wir nehmen die eine Hälfte des Krankenhauses, die waschen sich jetzt die Hände. Und wir nehmen die andere und gucken, was passiert im Vergleich. Und dann gesehen hat, Wahnsinn, Muttersterblichkeit sinkt eben von 10 bis manchmal 30% auf 1%, was nebenbei das Gleiche war, was bei den Hebammen schon die ganze Zeit war. Das heißt, er hat wirklich diesen Durchbruch gehabt und er konnte ganz eindeutig den Vergleich sehen. Das ist das Vorher, Nachher, das ist der Effekt. Und trotzdem hat es 50 Jahre gedauert, um Leute davon zu überzeugen, weil das ja auch hart am Ego kratzt. Das war für ihn auch nicht einfach, weil er ja einsehen musste, vorher hat er selbst zum Tod von den Patientinnen beigetragen, indem er sich eben nicht die Hände gewaschen hat. Also da Einsicht zu haben und sagen, ich habe was Falsches gemacht, nicht weil ich das wollte, nicht weil ich irgendwie böse Absichten habe, sondern ich bin irgendwie auf dem Holzweg und jetzt muss ich was ändern. Und das dann auch kollektiv als Branche einzusehen, gerade eine Branche, die genau wie Forschende auch gerne mal ein bisschen mit Ego unterwegs ist, zu sagen, nee, da haben wir auch Fehler gemacht, das ist echt nicht einfach und das dauert eine ganz schöne Menge Zeit. Aber schon zu seinen Lebzeiten ist eigentlich die Müttersterblichkeit gefallen. Das heißt, selbst während man die ganze Zeit diskutiert hat, gab es schon diese Fortschritte und das ist, warum es so unglaublich wichtig ist. Selbst wenn man sich manchmal fragt, ach, diese ganzen Diskussionen, bringen die überhaupt was? Gehen die überhaupt in irgendeine hilfreiche Richtung? Ja, weil irgendwo bleiben sie dann doch hängen. Irgendwas verändern sie doch. Aber wir sind als Welt im Moment gerade ja auch ein bisschen in dieser Situation, wo man sich fragen muss, so was wir die ganze Zeit gemacht haben, wie wir unseren Energiesektor aufgebaut haben, das ganze CO2, das da jetzt verteilt ist und wir wissen nicht, wie groß die Katastrophe wird, auf die wir deswegen zusteuern, das war falsch. Wir haben da eine ganze Menge Mist angerichtet und den müssen wir jetzt irgendwie aufräumen. Und stattdessen versuchen wir eben immer noch zu sagen, nee, aber es könnte doch eigentlich auch eine Welt geben, wo das alles gar nicht schlimm war und gar kein Problem war. Und das ist eben auch so ein Moment, wo man umkehren muss, einfach mal.
Ja, einfach der Wahrheit ins Auge blicken und sagen, nee, bevor wir jetzt Energie in Ausreden versenken, nutzen wir die Energie und schaffen wirklich Lösungen. Genau.
Genau. Es ist so
Und
viel praktischer, seine Energie auch so zu benutzen. Wenn man dann tatsächlich irgendwo hinkommt und man kommt ein bisschen weg von diesem Gefühl von, alles ist so unglaublich anstrengend und hoffnungslos und wir rasseln von einer Krise in die andere. Oft denken wir, es ist leichter, die Krisen zu ignorieren, oder ich glaube auch, oft die Politik denkt, es ist leichter, die Krisen zu ignorieren und den Leuten das Gefühl zu geben, nee, nee, es läuft schon alles, wir können immer so weitermachen wie vorher. Während die Leute merken ja, dass wir ständig von Krise zu Krise rasen. Es merkt ja jeder, dass irgendwie was im Moment nicht richtig läuft. Und dann ist es leichter zu sagen, das ist, wie die Krise aussieht, das ist, wie das Problem aussieht und jetzt können wir sie angehen. Und das ist das, was eigentlich Hoffnung macht und Selbstwirksamkeit wieder schafft, was uns Handlungsspielräume gibt.
ach, meine Lieblingsworte. Selbstwirksam, vor allem Handlung, Handlungsspielraum. Das lenkt wirklich wieder in eine Richtung, wo man merkt, da kann ich selbst was tun oder zusammen mit den anderen etwas tun und wirklich eine Lösung für das Problem schaffen.
Ja, und das darf man echt nicht unterschätzen. Gerade Selbstwirksamkeit ist psychologisch eine der absolut wichtigsten Kräfte, wenn man sie gegenüberstellt mit der erlernten Hilflosigkeit. Wenn Leute eben immer wieder einem Stressor ausgesetzt sind, an dem sie nichts ändern können, ob das Menschen sind, Mäuse oder Hunde, irgendwann versuchen die es nicht mehr. Man bleibt einfach flach am Boden liegen, zeigt ähnliche Symptome wie eine Depression und will nichts mehr, weil das laute Geräusch geht nicht weg. Und selbst wenn ich in einen anderen Raum gehe und da gibt es einen ganz großen Ausknopf, den ich drücken könnte, die Leute suchen nicht mehr danach. Und das ist ein Riesenproblem. Während Selbstwirksamkeit, also dieses Gefühl, dass ich was bewegen kann, dass ich was bewirken kann, ist der beste Schutz dafür. Selbst wenn ich dann in so eine Krisensituation komme, wo ich vielleicht wirklich mal nichts daran ändern kann, solche gibt es ja blöderweise im Leben, wenn ich im Leben vorher oft genug die Erfahrung gemacht habe, okay, aber hier konnte ich was tun und hier konnte ich was tun, dann bringt mich diese eine Situation auch nicht ganz so aus der Bahn, sondern dann kann ich in der nächsten Situation wieder gucken, okay, einmal habe ich mich hilflos gefühlt, aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt für immer hilflos fühlen muss. Wir brauchen eigentlich alle im Leben viel mehr Situationen, wo wir uns ermächtigt fühlen.
Und also erstens brauchen wir viel mehr Situationen, wo wir uns ermächtigt fühlen. Und dann ist es aber auch so, ich denke, dass viele Menschen haben viele Situationen, wo sie ihre Selbstwirksamkeit an Tag legen. Sie vergessen es nur. Also es reicht ja oft auch, sich einfach nur daran zu erinnern. Wann warst du schon mal selbstwirksam und wie hast du das geschafft? Und allein sich daran zu erinnern, das aktiviert ja dann eben, ich sage jetzt mal, die neuronalen Erregungsmuster im Innen und lassen uns dann in dem Moment auch, egal wie die neue Herausforderung aussieht, auch wiederum selbstwirksamer fühlen.
Ich glaube, das ist, warum auch oft Urlaub oder einfach rauskommen sehr stark hilft bei toxischen Arbeitssituationen, die man eigentlich längst verlassen sollte. Während man drin ist, hat man immer dieses Gefühl von, ach, ich könnte jetzt kündigen, aber das hängt dann auch damit zusammen und damit und wie finanziere ich dann das? Wenn man erstmal wieder rauskommt, dann erinnert man sich vielleicht an die ganzen anderen Handlungsoptionen, die man hat.
Genau. Jetzt nochmal zu den Herausforderungen, die wir ja alle bewältigen dürfen und aus der Sicht einer Organisation. Die gute Nachricht ist ja, wir haben so viele wunderbare Menschen in Organisationen. Jeder Einzelne bringt so viel Kompetenz mit, individuelle Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Veranlagung. Das heißt, wir haben in einer Organisation die besten Voraussetzungen, wirklich dieses kollektive Denken, die kollektive Intelligenz zu nutzen, also zu unser aller Vorteil. Was sind denn so einschränkende Faktoren, die du so kennst, so Denkfallen, auf die wir achten müssen? Und was stärkt unseren kollektiven Prozess? Was würde dir direkt einfallen?
Also ein wichtiger Punkt ist natürlich Gruppendenken. Dass wir gerade, wenn wir so in Gruppen unterwegs sind, oft nicht unbedingt in der besten Situation sind, um so unser eigenes Wissen abzugreifen, weil wir uns doch sehr stark anpassen der Umgebung, in der wir sind. Das ist einerseits ein Vorteil. Ich habe vorhin gesagt, wir sind von klein auf sehr gut darin zu lernen. Das heißt zum Beispiel auch, wenn man guckt, Menschen im Vergleich zu Schimpansen, wenn die jemandem anderen beim Arbeiten zusehen, dann machen die danach viel genauer nach, was diese andere Person gemacht hat und können dadurch viel schneller lernen, wenn die Schimpansen erstmal alles nochmal selbst ausprobieren müssen, bevor sie dann weitergehen. Also Menschen achten auch auf andere. Gleichzeitig machen sie aber dann auch unsinnige Sachen nach. Also wenn der andere Mensch vorher dreimal in die Hände geklatscht hat, dann klatsche ich danach auch dreimal in die Hände. Fängt schon ganz früh an, weil das ist anscheinend, wie man hier so seinen Job macht. Was aber natürlich auch heißt, dann lassen wir uns sehr schnell reinziehen in, hier wird das immer so gemacht, hier im Unternehmen läuft das halt so, also mache ich das auch mit und nutzen vielleicht nicht gerade am Anfang diese wunderbare Perspektive, die wir einbringen können von Moment, ich komme eigentlich von außen und ich habe keine Ahnung, warum ihr das so macht, aber es kommt mir spanisch vor. Das ist
Genau.
ein Punkt. Dann ist das auch ein Grund, warum wir oft nicht alle Informationen teilen? Da gibt es auch eine spannende Studie, wo Leute politische Kandidatinnen diskutieren mussten. Und man hat ihnen einmal ein Blatt gegeben mit Informationen, die allen zugänglich waren. Und dann kriegte jeder noch ein privates Blatt mit Informationen, die nur sie selbst hatten. Und danach hat man sie diskutieren lassen. Und was jetzt natürlich am sinnvollsten gewesen wäre, ist, wir kramen all die privaten Informationen raus, bringen die auf den Tisch und dann diskutieren wir auf dem vollen Informationsstand. Was man aber gesehen hat, ist, dass die Leute 80, 90% der Zeit nur über das diskutiert haben, was sowieso jeder wusste. Weil wenn ich davon erzähle, dann kriege ich gleich Reaktionen von anderen, die sagen, ah ja, genau so sehe ich das auch. Das habe ich auch gleich gedacht. Während das andere, die privaten Informationen, da gucken die anderen Leute erstmal skeptisch, müssen die vereinbaren mit den Informationen, die sie selbst hatten. Das heißt, da bringen wir vielleicht auch im Unternehmen nicht unbedingt alles auf den Tisch, was wir an Fähigkeiten, was wir an Kenntnissen und so hatten, weil wir eben doch wieder uns sehr anpassen an die Gruppe. Und das kann manchmal sogar zu Fehlanpassungen führen. Sehr berühmt da das Ash-Experiment, wo man eben gesehen hat, dass so 20 bis 30% von der Gruppe eine falsche Antwort geben werden bei einem Multiple-Choice-Test, wenn das die Mehrheit gibt. Und das ist natürlich wirklich ein Problem, dass wir im Zweifel gemeinsam an die Wand fahren, anstatt zu sagen, Moment, ich verstehe hier nicht, warum ihr diese ganze andere Antwort gibt, aber ich habe jetzt gerade hier dieses Gefühl.
Also das heißt, sie geben die falsche Antwort, weil sie sonst Angst haben, dass sie die Gruppenzugehörigkeit riskieren, wenn sie etwas sagen, was nicht der Meinung der anderen oder dem Wissen der anderen entspricht.
Genau, oder
Ja, es
vielleicht auch das Gefühl haben, dass die anderen werden schon wissen, die anderen werden schon irgendwie eine richtige Einschätzung haben. Aber wenn es dann bei so Sachen ist wie, ist diese Linie so lang oder so lang, dann ist das ja eigentlich nicht besonders komplex um die Ecke gedacht, sondern ich kann sehr genau sehen, diese Linie ist nicht so lange wie Antwort A, sondern die Linie ist so lange wie Antwort C. Und trotzdem, selbst da lassen die Leute sich verleiten, eben mit der Gruppe zu gehen und zu denken, es wird schon irgendwie stimmen.
Und jetzt an Prozesse, die jetzt in Organisationen ablaufen, an Entscheidungs- oder Ideenfindungsprozessen, was können wir denn dann draus ziehen? Also ich nehme jetzt mit, also einmal, was du vorhin gesagt hast, ist dieses sich von anderen etwas abgucken, durchaus eine Chance, ja, wenn es dem Ziel dient, ja. Und für mich, so ein Gruppenprozess, so ein kollektives Denken bedeutet ja immer auch, es geht um eine Herausforderung, ein Problem oder um eine Zielsetzung. Und es hat ja immer auch zwei Aspekte. Einmal geht es darum, dass ich die Herausforderung oder das Problem als solches erstmal wirklich, wirklich verstehe und nicht zu schnell denke, ich habe es verstanden und dann schon mal irgendwie losschießen möchte mit irgendeiner Lösung, sondern tatsächlich, dass man sich die ausreichende Zeit nimmt, um das Problem wirklich von allen Seiten mal zu beleuchten und zur Betrachtung gemeinsam wirklich zu erkennen. Worum geht es hier wirklich? Ist das vordergründige Problem das eigentliche oder gibt es dahinter auch noch etwas? Ist das vielleicht sogar komplexer? Und heißt es, dass wir damit auch ganz anders umgehen können oder sogar vielleicht, wenn wir es wirklich verstanden haben, viel, viel bessere Lösungen finden? Und der zweite Teil ist dann tatsächlich auch die eigentliche Lösungsfindung, wenn man das Problem verstanden hat, dass man da dann die gemeinsamen Perspektiven zusammenlegt. Und da ist dieses. Also einmal von anderen Menschen lernen ist eine Chance, dass man auch abguckt, was können andere gut, was ich noch selber noch nicht kann. Aber wie du sagst, ist es auch eine Gefahr, wenn man sich etwas abguckt, was nicht hilfreich ist. Also da hilft ja eigentlich nur zu sagen, okay, das, was die anderen sagen oder tun, ist das jetzt wirklich hilfreich? Bringt es uns in unserem Prozess weiter oder blockiert uns das?
Ja, was du gerade sagtest, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dieses, was diskutieren wir hier eigentlich wirklich? Was ist eigentlich wirklich die Frage? Weil ganz oft verlieren wir uns auch in Diskussionen und lassen uns da von unseren Biases leiten. Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel die Status Quo Bias, wo wir immer dazu tendieren, ganz stark jede Veränderung zu diskutieren und auf die Goldwaage zu legen, aber nicht wirklich diskutieren, in welchem merkwürdigen Ist-Zustand wir reden. Also zum Beispiel Standardbeispiel ist, dass wir plötzlich uns ganz viel Gedanken machen über Aluminium, das irgendwie für erneuerbare Energien gebraucht wird, aber nicht darüber nachdenken, wie viel Kohle, Öl und alles wir jeden Tag aus dem Boden holen oder dass ein Großteil unserer Containerschiffe nur dafür gebraucht wird, die um den Globus zu transportieren. Also wir gucken nicht mehr auf das eigentliche System, das wir jetzt gerade haben und sagen, Moment, das ist ja eigentlich komisch, das kann man verändern. Aber bei jeder Veränderung denkt man plötzlich, Moment, das finde ich jetzt komisch. Das Aluminium zum Beispiel hat uns viel weniger gestört, als wir es für unsere schicken italienischen Kaffeekannen gebraucht haben. Aber jetzt für die neuen Technologien ist es plötzlich, Moment, hier mache ich mir Gedanken. Oder ein anderes Beispiel beim Gendern zum Beispiel. Leute sagen oft, dass das Wort Studierende sinnlos ist, weil die studieren ja gar nicht die ganze Zeit, aber benutzen gerne das Wort Vorsitzende, ohne dass es ihnen ein Problem macht, selbst wenn die gerade liegen.
Das ist ein Status Quo Bias, hast du gesagt?
Genau. Man kann sich auch einfach so vorstellen wie eine Waage. Natürlich muss ich bei jeder Entscheidung abwägen. Nicht jede Neuerung, nicht jede angebliche Verbesserung bringt uns wirklich vorwärts. Aber ich muss eigentlich immer abwägen, die Neuerung versus der Ist-Zustand und die ganzen Probleme mit dem Ist-Zustand. Und was wiegt besser auf, die Probleme mit dem einen oder dem anderen? Was wir aber machen, ist, wir wiegen ganz hart die Probleme, die möglicherweise entstehen durch das Neue und füllen gar nicht die Waagschale auf der anderen Seite mit dem Ist-Zustand. Und dadurch wirkt die Veränderung immer schwer und anstrengend, während der Ist-Zustand ja nicht hinterfragt wird. Das heißt, der muss sich gar nicht erst rechtfertigen. Und so ist unsere Waage permanent in Schieflage, weil wir nicht die Sachen vernünftig gegeneinander aufwiegen.
Da hilft dann in so einem Gruppendenkprozess jemand, ein Moderator, der genau solche Dinge im Blick hat und auch wirklich also entsprechend die Fragen stellt. Dass wir sagen, jetzt lass uns nicht nur diesen einzelnen Aspekt betrachten, sondern das Größere. Und da kann ich mir aber auch vorstellen, dass Menschen aus sich zurückhalten oder sich lieber an einzelnen Aspekten klammern, weil sie dazu eine klare Meinung haben oder auch Fakten wissen, als dass sie das Größere anschauen, weil das Größere könnte ja dann wieder so überkomplex erscheinen und so übermächtig, sodass man sich damit schwer befassen möchte, ja, in der Angst davor, dass man keine Lösung findet. Aber es geht ja nur auch, manchmal geht es ja nur darum, ein Gefühl für die Gesamtlage zu bekommen und sich da gemeinsam hinzuwagen.
Ja, was auch immer ein gutes Mittel ist, zum Beispiel ein Annahmencheck, dass man mal vor einer Entscheidung wirklich aufschreibt, wie viele Annahmen machen wir hier gerade. Weil oft machen wir uns das gar nicht klar, dass wir irgendwie annehmen, dass Leute so sind, dass sie das bevorzugen, dass sie das machen. Und in solchen Situationen können dann Fehler passieren. zum Beispiel die Egocentricity Bias bedeutet, dass wir bei unseren Annahmen immer zu stark von uns selbst ausgehen. Heißt zum Beispiel, wenn ich Geschäftsführender bin und gefragt werde, wie viele Kunden kommen mit einem Auto zu meinem Geschäft, dann hängt meine Antwort ganz stark davon ab, ob ich selbst mit dem Auto komme. Und dann schätze ich vielleicht falsch ein, ob meine Kundinnen lieber Parkplätze haben wollen oder lieber noch einen Stand mit anderen Waren oder so, weil ich eben zu sehr von mir selbst ausgegangen bin, anstatt mich mal mit dem Notizblock hinzusetzen und zu zählen oder die Kundinnen einfach zu fragen, wie sie kommen. Und das sind halt so implizite Annahmen, wo wir einfach denken, ja, ich denke mal, das ist ungefähr so. Und die fließen dann in unsere Entscheidung ein. Wenn ich das aufschreibe, kann ich mich auch fragen, was wäre, wenn all diese Annahmen andersrum wären. Das hat man tatsächlich in den USA mal gemacht bei Gerichtsentscheidungen. Also man hat Polizistinnen vorher aufgefordert, ein Szenario zu entwickeln, wo der Angeklagte unschuldig wäre. Und das hat tatsächlich zu weniger falschen Anklagen geführt, weil man eben, sobald man sich ein Szenario zurechtlegt von, wie könnte diese Person schuldig sein, dann kann ich mir die Teile schon irgendwie so zurechtlegen, dass das passt. Aber wenn ich gezwungen bin, mich zu fragen, aber können diese Teile nicht auch anders zusammenpassen, denke ich noch mal ganz anders drüber nach.
Genau, dass man die Annahmen erstmal wirklich festlegt oder die Szenarien, dann aber auch Alternativszenarien bildet und verschiedene Perspektiven als Gruppe sich vor Augen führt.
Genau.
Und schon hat man unterschiedliche Möglichkeiten vor Augen und hat auch die Sicherheit, dass man nicht zu einseitig unterwegs ist mit einer alleinigen Draufsicht als Einzelperson, sondern mit der Gruppe zusammen auch unterschiedliche Szenarien betrachtet. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch Sicherheit gibt, wenn man eben nicht dieser ungünstigen Gruppendynamik verfällt.
Ja, genau. Da gibt es zum Beispiel auch als Tipps, dass eins heißt Junior First, dass man zu der Entscheidung als erstes mal die Meinung einholt von der Person, die als jüngstes zum Team gekommen ist. Am besten einfach Praktikantin oder Kiwi, also jemand, der gerade erst dabei ist und erstmal so eine Einschätzung gibt, frisch von der Leber weg. Das hat den Vorteil, dass man eben nicht sich gleich orientieren kann von, okay, was möchte eigentlich das Führungspersonal gerade, sondern man kriegt erstmal einen ganz anderen Blick auf das Thema. Und danach ist die ganze Diskussion viel offener, weil man es eben nicht so suggestiv vorgeschlagen hat von hier, das ist in welche Richtung wir gehen und das ist, wo es hingeht, sondern auf einmal denken die Leute viel interessanter. Eine andere Möglichkeit ist auch zu sagen, wir nehmen Leute und benennen die als Devil's Advocate, also deren Job im Meeting heute ist immer dagegen sein. Das nimmt ein bisschen von diesem sozialen Druck dagegen zu sein, weil jetzt ist es da meine Aufgabe. Ich erfülle meinen Job, indem ich möglichst kritische Fragen stelle. Das ist nicht zu verwechseln mit Leuten, die immer gerne Devil's Advocate spielen, weil sie sich hinter ihrer eigenen Meinung verstecken und sich nicht trauen, ihre eigene Meinung zu sagen, sondern zu sagen, ja, nur mal so aus dieser Perspektive. Das ist anstrengend und meistens nicht besonders hilfreich. Aber vorher zu benennen, hier, du nimm mal die Gegenposition ein, das kann tatsächlich hilfreich sein.
Dass man in jedem Fall und die unterschiedlichen Positionen strukturell auch schon mal abdeckt, in jedem Fall.
Ja,
Okay,
genau.
mich mal ganz kurz festhalten, auch für unsere Zuhörer, weil das waren jetzt sehr viele gute Tipps auch, tatsächlich für so einen Gruppendenkprozess. Ja, also einmal geht es auch darum, dass man nicht zu schnell der Gruppenmeinung verfällt. Und da geht es auch darum, dass die Einzelnen, die bringen ja eine private Meinung oder eine Sicht auf die Dinge mit von außen. Dann wäre der Tipp zu sagen, dass sie in jedem Fall erstmal die Zeit haben, auch zu einer Fragestellung sich selber mal zu überlegen, wie denke ich denn darüber? Dass sie sich schon mal klar werden, bevor sie auf eine Gruppenmeinung stoßen. Dann ganz klar dieser Tipp Junior First, wenn es dann in der Gruppendiskussion losgeht, dass die Jungen befragt werden, bevor dann der CEO sich äußert, genau. Und dann auch der Annahmencheck, dass man den macht, dass man wirklich festhält, von welchen Annahmen gehen wir denn aus und welche Szenarien wollen wir denn hier insgesamt betrachten, dass man den Betrachtungshorizont also bewusst auch weitet und aber auch wirklich festlegt, dass man nicht aus Versehen dann ständig in der Diskussion nur schwimmt, ja.
Nebenbei schützt einen das auch vor der Hindsight-Bias. Das ist unsere Tendenz, im Nachhinein natürlich immer schlauer zu sein und uns dann selbst Vorwürfe zu machen. Wenn man
Ah,
zum Beispiel
okay.
überlegt, nehme ich heute den Bus oder nehme ich den Zug, und dann trifft man die eine Entscheidung und ärgert sich dann endlos, weil natürlich der Zug doch zu spät gekommen ist. Aber das wusste man eben am Anfang noch nicht. Okay, es ist ein schlechtes Beispiel. Man kann meistens davon ausgehen, dass Züge bei der Deutschen Bahn verspätet sind.
Okay.
Aber grundsätzlich machen wir uns halt oft Vorwürfe über, warum habe ich den Job angenommen und so, ohne wirklich dran zu denken, du konntest nicht wissen, wie sich das entwickeln würde. Und wenn ich die Annahmen aufgeschrieben habe, dann hilft es mir später vielleicht zu gucken, das ist wirklich, was ich abgewogen habe, das ist, was ich mir angeguckt habe und auf der Grundlage habe ich die Entscheidung getroffen. Und deswegen muss ich mir da jetzt nicht die ganze Zeit das vorhalten, was ich damals für eine kluge Idee hielt.
Super. Okay. Und also es das heißt, wir haben, jeder macht sich vorher die Gedanken, bevor er in den Gruppenprozess reinsteigt. Wir haben die Annahmen alle festgehalten, oder die Szenarien festgehalten, dass man auch hinterher wieder abgleichen kann. Und dann haben wir auch gesagt, es ist wichtig, dass man sich überhaupt darüber im Klaren ist, worum geht es gerade? Wollen wir das Problem verstehen? Wollen wir die Lösung finden? Und da fällt mir aber auch ein, da ist es wichtig, dass wir da auch uns klar drüber sind, müssen wir jetzt wirklich erstmal uns komplett öffnen? Ja, müssen wir erstmal gucken, was fällt uns insgesamt noch zu dieser Fragestellung ein, ja, zu dem Problem, dass wir sagen, wir sind in dem divergenten Modus, ja, vom Hirn, dass wir erstmal offen und frei denken und nicht zu früh in Schlussfolgerungen gehen oder in Wertungen gehen oder nicht zu früh in Analyse und Problemfindung und Umsetzung, sondern wirklich erstmal bewusst den Raum öffnen und alles Mögliche zulassen und nicht werten. Versus, ja, wenn es dann darum geht, jetzt haben wir viele, viele unterschiedliche Perspektiven gesammelt. Wir haben jetzt die Problemstellung wie so eine Drohne, ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Ich fliege immer so metaphorisch mit einer Drohne um das Thema. Und wenn wir dann genug Einsichten geteilt haben in der Gruppe, dass wir dann sagen, okay, und jetzt geht es aber darum, was haben wir denn schon an möglichen potenziellen Ansätzen für eine Lösung? Was picken wir uns raus und wo arbeiten wir wirklich analytisch und konzentriert dran weiter? Und das ist ja dann der konvergente Hirnmodus, wo wir ja dann auch andere Gehirnwellen haben, Beta-Wellen versus Alpha-Wellen im ersten Modus. Da hilft, dass man ganz klar einfach unterwegs ist und sagt, das ist unsere Fragestellung und wir haben in unserer Diskussion, die wir uns jetzt vornehmen, machen wir das folgendermaßen. In der offenen Phase ist alles erlaubt und wir teilen unsere Perspektiven und vorher habt ihr euch alle selber eure Meinung gebildet und dann können wir analytisch vorgehen, aber dass man eben dieses frühzeitige Werten einfach mal ausschließt und dass man eben so ein Minimum an typischen Biasen in so einem, was mit dem Thema zu tun haben könnte, dass man da schon mal darauf hinweist, dass man sagt, es könnten Stolperfallen sein, da können wir dann nochmal abgleichen oder einfach sicher gehen, dass wir nicht in diese Stolperfallen reinlaufen.
Das ist auf jeden Fall gut, sich Biases bewusst zu machen, sich genau solche Probleme bewusst zu machen. Auch was du gerade nochmal sagtest, mit dem, dass man sich vorher einliest, das hilft tatsächlich gerade solche Sachen wie das Ash-Experiment zu vermeiden, wo man sich einfach anschließt. Sobald wir uns erstmal eine Meinung gebildet haben, sind wir sehr viel weniger anfällig für Biases und so. Natürlich dann auch manchmal weniger anfällig dafür, uns weiter davon wegzubewegen. Also wir halten gerne an der ersten Meinung fest, die wir gekriegt haben. Also es ist wichtig, dass wir uns da auch wirklich Mühe geben, ausgeglichenes Feedback zu bekommen und nicht nur einfach einen Artikel zu lesen, der ganz stark in eine Richtung geht und so, gar nicht mehr nach Gegenargumenten zu suchen. Aber grundsätzlich, wenn wir uns vorinformiert haben, sind wir weniger anfällig für diese Biases. Und ein ganz wichtiger Punkt auch, wenn uns ein Thema am Herzen liegt. Also gerade auch wenn es persönliche Bedeutung hat und so, sind wir weniger anfällig. Und da kommen wir zu der wichtigen Frage, muss eigentlich jeder in diesem Meeting sitzen? Das ist ja auch oft ein Problem, dass man erstmal alle mit dazu nimmt, weil man denkt, man hat schön viel Feedback und viel Input. Aber weil eine Hälfte der Leute eigentlich nur ihre Zeit absitzt oder ganz andere wichtige Sachen gerade zu tun hat, trifft man vielleicht nicht die optimalen Entscheidungen, weil man eben nicht von allen tatsächlich Input bekommt, sondern von manchen nur so ein Abnicken von, okay, können wir jetzt weitermachen? Und manche Meetings könnten vielleicht auch einfach E-Mails sein, damit wir gerade nicht in solche Gruppensituationen reinkommen. Also das ist was, was man sich auch viel öfter fragen könnte. Müssen wir eigentlich immer bei jeder Entscheidung zusammenkommen und können manche Entscheidungen eigentlich besser im Team getroffen werden? Manchmal passiert das natürlich dann auch einfach, dass sich jeder mal äußert, weil es ist ja auch mal wichtig, im Meeting was gesagt zu haben oder so. Das merkte man auch oft in der Forschung, wenn dann irgendwelche armen Doktorandinnen ihr Projekt vorstellen und danach öffnet man die Runde und dann machen alle so nette Vorschläge und das sind auch alles interessante Vorschläge. Und wenn die Doktorandinnen die alle umsetzen würden, wären die die nächsten 13 Jahre beschäftigt. Und das ist halt ein großes Problem, dass wenn wir erstmal das öffnen, wir natürlich auch eine ganze Menge Feedback bekommen, wo vielleicht auch nicht abgewogen wird, was kostet mich das eigentlich? Also was kostet das die andere Person? Was vorzuschlagen geht immer relativ einfach. Aber die Entscheidungen sollten dann ja auch stärker von den Personen getroffen werden, die das am Ende umsetzen müssen.
Also ich glaube, dass viele unserer Zuhörer bei dem Thema Meeting und ist es denn wirklich notwendig, zu einem Thema ein Meeting zu haben oder muss denn wirklich jeder dabei sein, dass dann viele auch schon wirklich mit den Augen rollen, weil sie so viele Beispiele kennen, wo das eben so oft der Fall ist, dass sehr viele Menschen da sitzen, die aber eigentlich gar nichts beitragen können oder wollen oder wo es also wirklich sinnbefreit ist oder auch in Meetings sitzen, die auch gar nicht vorbereitet sind.
Ja, ich
Und
hatte mal eine Fallstudie gelesen von einem Unternehmen, die ihre Arbeitszeit tatsächlich reduziert haben auf 4 Stunden am Tag, Es war auch nicht einfach. Sie mussten natürlich den KundInnen auch versprechen, dass sie jederzeit trotzdem ansprechbar sind, wenn es einen Notfall gibt und so. Aber das erstmal zu reduzieren, dann dachte man, wie soll das überhaupt funktionieren? Und dann haben sie sich genau diese Meetingstruktur angeguckt, haben festgestellt, sie können eigentlich ganz viel davon wegstreichen. Und an sich hatte nur eine Person im ganzen Unternehmen tatsächlich 8 Stunden produktiv am Tag gearbeitet. Das war der Programmierer und der war sehr nah am Burnout. Dann haben sie einen zweiten Programmierer eingestellt und das Problem war gelöst. Aber wie viel Luft da die ganze Zeit drin ist. Und so frustriert man natürlich auch Leute sehr einfach, indem man ständig die Zeit wegnimmt.
Ja, wir beleuchten ja das Thema kollektive Intelligenz ja bewusst jetzt durchaus schon wieder sehr im Detail, aber einfach schlicht und ergreifend, um überall an den unterschiedlichen Themen mal vorbeizukommen, um da das Licht damit drauf zu werfen. Das soll ja jetzt aber auch für unsere Zuhörer nicht bedeuten, so von wegen, das müsst ihr alles beachten oder das müsst ihr ständig immer machen, weil ich denke, so also die Arbeitswelt heutzutage, die ist komplex genug. Es geht ja hier wirklich nur darum zu sagen, dass es Sinn macht. Bei manchen Themen macht es Sinn, sich im Vorfeld, dass man in die Vorbereitung mehr Zeit reinfließen lässt und auch in die Abstimmung, wer möchte denn dabei sein und dass man Zeit reinfließen lässt, ganz klar zu machen, was macht man in welcher Phase, was ist im Vorfeld zu lesen, was ist die Zielsetzung, zu welcher Entscheidung wollen wir kommen, wofür dient das? Ja, und da glaube ich, nach wie vor ist in vielen Bereichen wird es noch nicht so konsequent gemacht. Und wenn man aber wirklich in den entscheidenden Fällen das aber so tut, dann kann man wirklich sehr, sehr gut diese kollektive Intelligenz nutzen und kommt innerhalb kürzester Zeit auf super Lösungen. Mag sich im ersten Moment kompliziert und umständlich anhören, aber ich glaube, die rechtzeitig investierte Zeit für diese einzelnen Fälle, die machen sich im Nachgang bezahlt
Das
und
stimmt.
können bestimmt 10 bis 20 sinnlose Meetings ersetzen.
Ein anderer wichtiger Punkt bei kollektiver Intelligenz ist natürlich auch einfach, das Netz so breit wie möglich zu machen. Und das heißt, diverse Gruppen machen eigentlich immer die besten Entscheidungen. Also je heterogener die Gruppe, desto weniger unsere Gefahr, dass sie kollektiv vor die Wand fahren, weil sie sich alle gegenseitig bestärken. Einfach weil man unterschiedliche Blickwinkel mit reinbringt, aber auch weil man das Gruppendenken ein bisschen stärker aushebelt. Vielleicht arbeiten die ein bisschen stärker zusammen als die und so. Das heißt, wenn Leute sowas sagen wie, aber jetzt Quoten und ist Diversität ein Selbstzweck, da muss man sagen, ja, Diversität ist tatsächlich ein Selbstzweck. Viele Entscheidungen wären besser, wenn halt jemand anders drauf geguckt hätte mit einer anderen Perspektive. Und wenn ich erstmal ein Unternehmen so aufgebaut habe mit starker Diversität, dann kann ich mir auch ein paar andere Fehler sparen. Zeit, die ich dann investieren muss, die ganze Zeit, um solche blöden Biases aufzufangen. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und selbst wenn man jetzt im Unternehmen nicht unbedingt diese Diversität hat, finde ich, brauchen wir auch öfter mal eine Bereitschaft, über den Tellerrand zu gucken und von anderen zu lernen, gerade auch von anderen Ländern und so. Das hat man auch in Corona-Zeiten gemerkt, dass Deutschland dann eine starke Tendenz hat, immer noch zu denken, andere Länder sind eigentlich überhaupt nicht vergleichbar. Da läuft das politische System anders und die sind eine Insel und die haben eine Kultur, damit wären wir wieder bei komischen Annahmen, deren Kultur ist so und so und deswegen funktioniert das jetzt da so und so. Während in der Forschung vergleicht man ständig Sachen miteinander. Und natürlich versucht man das so gut wie möglich hinzukriegen, dass man eben sagt, die beiden Gruppen sind sich sehr ähnlich, wir versuchen nur diesen einen Faktor zu verändern oder so. Aber das funktioniert halt vielleicht für sowas wie Medikamentenstudien. In anderen Situationen muss man tatsächlich oft einfach Gruppen vergleichen, die heterogen sind, muss irgendwie zwei Länder miteinander vergleichen und sagen, ich versuche jetzt auf diese Unterschiede irgendwie einzugehen, aber am Ende lerne ich nichts, wenn ich nicht vergleichen kann, wenn ich nicht gucken kann, hat das funktioniert in dem Land oder nicht, dann muss ich auch irgendwie gucken, wie ist das in dem Nachbarland, wo die was ganz anderes gemacht haben. Und ich glaube, da brauchen wir eigentlich viel mehr, dass wir gucken, was hat in anderen Unternehmen funktioniert, was hat in anderen Ländern funktioniert und da wirklich auch mal uns öffnen zu sagen, vielleicht funktioniert es bei uns nicht auf die gleiche Art und Weise, aber vielleicht finden wir ja einen anderen Weg, das umzusetzen.
Das, was du sagst, ist auch noch besonders wichtig in Bezug auf diese Selbstwirksamkeit. Also die Frage, was hat funktioniert? Alleine, dass man genau diese Frage stellt und nicht sagt, was ist woanders schon mal schiefgelaufen, sondern nee, was hat funktioniert? Das finde
Ja,
ich,
stimmt.
weißt du, das klingt so offensichtlich, aber ich finde es doch nochmal besonders erwähnenswert, ne? Dass man sich die richtige Frage stellt. Was hat funktioniert in anderen Ländern und auch in anderen Unternehmen? Und dass man aber nicht nur sich das fragt, sondern möglicherweise auch zusammenarbeitet mit anderen Unternehmen oder Organisationen oder Gesellschaftsgruppen, wo vieles schon gut funktioniert.
Ja, das stimmt, das auch. Da sind wir wieder bei diesem sich öffnen und Nichtwissen als sowas zu betrachten, was man die ganze Zeit geheim halten muss. Das ist nämlich auch einer unserer Probleme. Ich habe vorhin gesagt, dieses Teilen von Wissen, das ist einer unserer größten Evolutionsvorteile. Eigentlich wie viele Arten von Kooperation, das Teilen von Kinderversorgung, das Teilen von Jagdbeute und so weiter. Das waren alles wichtige Punkte. Und in all diesen Situationen hatten die Leute durch das Teilen am Ende mehr, weil eben Teilen Zusammenarbeit ermöglicht hat. Und am Ende steht man dann mit einem ganzen Mammut da und nicht alleine mit einer Karotte. Wir gehen aber oft selbst beim Wissen teilen ran mit so einem restriktiven, das könnte uns jemand wegnehmen. Und natürlich gibt es manchmal Firmengeheimnisse oder so, die man für sich behalten muss. Aber es gibt eben auch ganz viele Sachen, die wir durchaus als Gesellschaft teilen könnten, wissen, dass wir teilen könnten, dass wir aber zum Beispiel verstecken hinter Paywalls. Bakterien teilen ihre DNA-Informationen umsonst über neue Resistenzen. Aber wenn wir wissenschaftliche Paper über Bakterien schreiben, dann verstecken die sich hinter einer Bezahlschranke. Da muss man sich ja schon fragen, ob wir uns nicht ein bisschen handicappen in unserem Kampf gegen die Krankheiten als Spezies. Und das sind halt so Situationen, wo man sich fragt, wenn wir Wissen zusammenlegen, wird das ja üblicherweise nicht weniger, sondern mehr. Und es gibt auch viele spannende Fälle, wo man tatsächlich das bestätigen kann. Zum Beispiel die italienische Medikamentenindustrie, wo man lange Zeit wenig Patentschutz hatte und dann die Unternehmen überzeugt hat, nee, es ist doch eigentlich besser für euch, wenn ihr das Ganze patentieren könnt und so. Und tatsächlich hat der Patentschutz aber eher zum Kollaps der Industrie beigetragen, weil sich herausgestellt hat, ich kann vielleicht Wissen für mich behalten, aber gleichzeitig muss ich jetzt auf dieses ganze Wissen von anderen Leuten verzichten oder dafür sehr, sehr viel Geld bezahlen. Und auf einmal kann ich gar nichts mehr hinkriegen. Das sind so Situationen, wo wir uns öfter mal fragen müssen, klar, verliere ich vielleicht auch irgendwie was, einen Vorteil zumindest, wenn ich Wissen für mich, das ich für mich behalten könnte, hergebe. Aber es gibt auch so viel zu gewinnen, dadurch, dass wir Wissen poolen, dadurch, dass wir Wissen zusammenlegen. Also ich bin ja oft bei Vorträgen unterwegs und da sieht man halt sehr oft diese großen Unternehmensgipfel, wo Leute zusammenkommen aus ganz vielen verschiedenen Unternehmen und sich fragen, was können wir denn jetzt als Versicherer gegen den Klimawandel tun? Was können wir denn hier tun? Das sind Synergieeffekte, die sind einfach wirklich beeindruckend.
Sprichst du was Wichtiges an? Also viele fangen ja schon an, sich zu treffen und auf diesen thematischen Gipfeln und Wissen noch auszutauschen. Aber ist es nicht sogar so, dass das Wissen ohnehin vorhanden ist und dass jeder darauf zugreifen kann und dass manchmal es gar nicht mehr so viel Sinn macht, das Wissen zu versuchen zu verbergen oder zu schützen in manchen Themen, sondern dass es nur noch darum geht zu gucken, wie schaffen wir es jetzt, dieses vorhandene Wissen auch sinnvoll auszuwerten, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, das wirklich für eine gute Lösung einzusetzen.
Das stimmt, das ist auch wirklich ein großer Punkt mit dem, wie gehe ich eigentlich an diese Fragestellung ran? Das ist eigentlich, das ist was, wo die wissenschaftliche Ausbildung dann ganz gut hilft. Ich sage mal, ich bin professionelle Googlerin. Und das ist tatsächlich, wenn wir bei der Zeitung eine Fragestellung haben, dann wie kann ich an diese Frage rangehen? Wie kann ich die Informationen finden? Und da haben wir auch eben wieder dieses über den Tellerrand gucken. Also da muss ich mich einfach auch der internationalen Forschung öffnen. Dann muss ich gucken, was gibt es weltweit an Informationen, auch in unterschiedlichen Sprachen vielleicht. Aber tatsächlich kann das ganz viel bringen. Es gibt zum Beispiel auch so Studien, die sagen, wenn ich in einem Krankenhaus einen Medical Librarian beschäftige, das ist jemand, der ist ausgebildet darin, einfach durch die medizinische Literatur durchzugehen und zu gucken, ob er neue Sachen findet, dann hat das nicht nur einen sehr positiven Effekt auf die PatientInnen, sondern auch auf die Ärztinnen, weil die jetzt das Gefühl haben, okay, ich bin nicht auch noch damit belastet, immer Lösungen für alles finden zu müssen, sondern ich kann auch mal zu einer Person hingehen und sagen, ich weiß einfach nicht, was mit dieser Person schiefläuft. Ist das, das und das Problem, das sind die Symptome, aber die haben ja auch meistens nicht die Zeit, jetzt noch zu Hause stundenlang zu recherchieren oder so zu jedem Fall. Und das mal abgeben zu können, das ist natürlich einfach eine klasse Sache, wenn wir das auch im Unternehmen hinkriegen, zu sagen, wir haben Leute, die gucken auch mal auf breitere Antworten auf Fragen. Wir werfen das Netz wieder mal eine Nummer weiter aus und gucken, ganz abseits von unseren betrieblichen Abläufen, gibt es nicht vielleicht Informationen auf der Welt, die wir hilfreicher und sinnvoller einsetzen können?
Das ist ein ganz hilfreiches Über den Tellerrand schauen. Das ist ja die Offenheit und Neugier, die also Innovationskraft auch fördert. Wie blickst du auf die Kompetenz, wirklich mit Wissen umzugehen? Ich glaube, es braucht schon auch gewisse Fertigkeiten, auch zum Beispiel, um Studien lesen zu können. Ja, also das Wissen ist zwar vorhanden, aber gerade jetzt auch in Zeiten, ja, ich mache das Fass auf mit KI. Also wirklich lesen zu können, was ist stichhaltig, was ist wirklich fundiert, welche Schlussfolgerungen lassen sich tatsächlich draus ziehen und wo werden aber Studien auch zum Beispiel auch so verpackt mit irgendwelchen Informationen, dass da einfach nur eine Meinung von gewissen Autoren transportiert werden, wo man gar nicht merkt, dass man wirklich hier in so eine Marketingfalle getappt ist.
Ja, das ist ein großes Problem. Also gerade so Rosinenpickerei bei Studien. Also selbst als Forschende auf so Einzelstudien gibt man meistens nicht so viel, weil das ist eben nur so ein Teil der Forschung. Was hilfreich sind, sind so Review Paper oder Meta-Analysen, die tatsächlich dann große Breite abdecken. Aber selbst da muss man sagen, gibt es manchmal Analysen, die halt interessante statistische Verfahren anwenden oder versuchen, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Also man kann eigentlich nicht eine Frage beantworten, wissenschaftlich, indem man einfach nur einmal kurz sucht, kann ich mich da bestätigen. Obwohl das natürlich immer auch unsere Tendenz ist. Auch das gehört zu unserer Biases. Wenn wir unser Wissen überprüfen sollen, suchen wir immer schnell nach einer Information, die uns bestätigt, anstatt zu gucken, gibt es auch die Information, die uns nicht bestätigt, die uns widerlegen würde. Und das alleine ist schon mal ein guter Anfang, wenn man so rangeht und guckt, gibt es auch noch mal alternative Informationen. Und grundsätzlich hilft es natürlich sehr, da eine wissenschaftliche Ausbildung zu haben. Aber ich finde auch, an sich ist es ein großer Vorteil, wenn wir sagen, ja, man muss da aber unterscheiden. Es gibt Themen, da kann man ganz tief reingehen und man muss alles ganz exakt wissen. Und es gibt andere Themen, da kann ich mich gut mit auseinandersetzen, auch als Laienperson und Informationen finden. Toll ist es natürlich, wenn es auf diesen Feldern dann auch noch Leute gibt, die das Ganze schön zusammengefasst haben. Ich finde immer eine gute Frage, die man sich stellen sollte bei einem Buch am Ende, gerade ein Sachbuch, hat das am Ende Quellenangaben? Wenn es gar keiner hat, ist das immer ein bisschen beunruhigend. Man sollte eigentlich schon irgendwie sagen können, wo man seine Informationen her hat. Aber ich finde, man sollte auch nicht das ganze gatekeepen und Leuten davon abraten, quasi sich auseinanderzusetzen mit Wissenschaft. Und ich finde, das trägt auch ein bisschen dazu bei, dass Leute dann sowas sagen wie, dürfen jetzt nur noch Virologen reden? Oder ist es jetzt nur noch okay, wenn diese Menschen reden? Und das ist ja nicht, wo wir hinwollen, sondern wir wollen ja eigentlich dahin, dass wir alle zusammen irgendwie eine Faktenbasis zusammentragen. Und uns dann fragen, funktioniert das gerade so? Ist das eine richtige Information? Können wir auf diesem Weg weitergehen, auch gerade in der Politik? Und im Moment ist es so ein bisschen so, dass es Leute gibt, die einfach das komplett aufgegeben haben und gesagt haben, in der Politik, man sagt einfach irgendwas und hofft dann mal, dass es kleben bleibt und dass es nicht weiter gefact-checkt wird. Und da sehe ich ein ganz großes Problem auf jeden Fall. Also dieses gar nicht mehr zu glauben, dass es irgendeine Art von Fakten gibt, sondern ich glaube, wir sollten einfach alle zusammen daran arbeiten, bessere Informationswege zu finden, mit denen wir uns alle eine Faktenbasis erarbeiten können und auch eine, auf die sich Politiker verlassen können oder eben Otto Normalbürger oder Leute, die in einem Unternehmen arbeiten und Informationen suchen. Und dann, wo kann ich diese Sachen nachgucken? Wo kann ich sicher sein, dass das nicht ideologisch beeinflusst wird oder so? Das wäre ein ganz großer Fortschritt, anstatt dass man eben sagt, okay, Forschung ist was, was immer noch nur in der Wissenschaft stattfindet und du kannst nur diesen einen Experten fragen und musst dann darauf gucken. Also das kann auch nicht die Antwort sein, dass man einfach sagt, so in der Zeitung zum Beispiel zur Wissenschaft dürfen jetzt nur noch Interviews stattfinden, weil was weiß denn ich als Journalistin zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden interviewe, ob der jetzt eine Einzelmeinung hat in seinem Fach oder ob der die allgemeine Meinung des Forschungsgebiets wiedergibt. Viel wichtiger ist ja, dass ich dann als Journalistin auch die richtige Ausbildung habe, um bewerten zu können, was sagt denn die Forschung und um dann vorher nachzugucken, wie gehe ich dahin? Und natürlich, dass ich Zugang zu wissenschaftlichen Papern habe. Auch das wieder, die Paywalls, ist auch gar nicht einfach und ist auch gar nicht gegeben, selbst im Journalismus.
Ja, das ist also ein extrem wichtiger Punkt, dass man da tatsächlich mit zu hohen qualitativen Anforderungen an Umgang mit Wissen, dass man sich auch zu schnell die Türen zumachen kann, sondern dass es wirklich wichtig ist, dass jeder für sich so einen guten Weg findet, da wirklich gesund damit umzugehen und für eine Organisation all diese Aspekte abzudecken. Das hört sich schon wieder so anstrengend an. Aber hier ist ja das Gute nochmal bei kollektiver Intelligenz. Das heißt ja auch, nicht jeder muss alles können, sondern gemeinsam ist es nur wichtig, dass man absolute Klarheit hat über die Aufgabenstellung, die man gerade hat, und Klarheit über die Quellen und die Informationen, die man zusätzlich noch heranzieht.
Interpretation ist sehr stark von unserem Hintergrund gefärbt und deswegen ist es auch wichtig, eben zu sagen, ich kann egal welche Ausbildung haben und trotzdem mich blenden lassen von Ideologien und so. Aber da ist es halt ganz so wichtig, das Vertrauen herzustellen, das Vertrauen als Bevölkerung, das Vertrauen ineinander, das Vertrauen in bestimmte Informationsquellen, um dem vorzubeugen, dieser Politisierung von Debatten. Und da ist es so wichtig, dass wir eben sagen, es gibt sowas wie Faktenbasen. Das heißt nicht, dass jede Frage eine eindeutige Ja- oder Nein-Antwort hat oder so, dass immer klar ist, aber dass wir uns grundsätzlich einigen auf, wir suchen halt hier irgendwie so viele Fakten zusammen, wie wir können und dass wir Informationskanäle etablieren, wo auch ganz viele Leute über politische Spektren sich einigen können. Okay, aber von diesem Informationskanal kriege ich eigentlich immer gut recherchiert, gute mit Quellen Informationen, die ich auswerten kann. Und das ist halt ein Problem, wenn ich die ganze Zeit stattdessen so eher False Balance mache, also sage, okay, es gibt verschiedene Meinungen, dann mache ich einen Artikel, der geht so ein bisschen in die Richtung, dann gebe ich einen Artikel, der geht so ein bisschen in die Richtung. Dann sorge ich eigentlich dafür, dass die Leute stärker das Gefühl haben, okay, das ist offensichtlich eine politische Einschätzung von, ist es jetzt dies oder das? Keine Ahnung, ich gehe, was sich besser anfühlt. Stattdessen muss man eben sagen, nee, es gibt manchmal doch sowas wie ein Fundament. Danach kann man immer noch eine unterschiedliche Einschätzung treffen, mit wie man damit am besten umgeht. Aber dieses Fundament zu bezweifeln, ist sehr gefährlich.
Was so die kollektiven Prozesse in Organisationen angeht, ist das Fazit ja eigentlich auch wieder, da hilft Diversität und da hilft wirklich gute Auseinandersetzung mit solchen Gruppendenkprozessen und Heranziehen von wirklich einer guten Datenbasis. Diverse Gruppen und eine gesunde Datenbasis und diverse Datenbasis, aber wo man weiß, es ist fundiert.
Der optimistische Teil daran ist, sich halt klarzumachen, wie viel Intelligenz der vielen wir eigentlich jeden Tag nutzen. Also viele Entscheidungen, die wir treffen, von, dass wir irgendwann kollektiv entschieden haben, dass Autoanschnallgurte eine gute Sache sind und Sonnencreme und all diese Sachen, die wir bemerken von den Menschen in unserer Umgebung. Das ist eigentlich ganz schön, wie viel Wissen immer so diffundiert einfach, indem wir leben und Informationen von anderen mitnehmen, die uns dann sicherer und gesünder machen. Das ist eigentlich auch ein schöner Gedanke, dass wir da durchaus Netzwerk sind an Wissen, das wir weitergeben, ohne dass wir es manchmal merken. Einfach indem wir uns richtig verhalten, können wir manchmal auch die Leute in unserem Bekanntenkreis von irgendwas überzeugen oder zu irgendwas mitnehmen.
Ja, ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Wir haben jetzt doch so viele Punkte gestriffen. Ich merke, hinter allen Aspekten ist so viel mehr möglich. Vor allem also die politische Diskussion um gewisse Aspekte. Also ich glaube, das ist ja nicht umsonst studieren das Menschen.
Ja, das
So,
stimmt.
so reichhaltig. Aber um jetzt das Ganze mal auf den Punkt zu bringen oder abzuschließen im Sinne eines selbstwirksamen, mutmachenden, zukunftsorientierten Vorgehens, wo man sagt, wir können froh sein, dass wir wirklich kollektiv intelligent sein können, dass wir es nutzen können für uns, aber leicht, aber pragmatisch. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste?
Neugierde. Also wirklich Neugierde in, was uns andere Menschen beibringen können, Neugierde in, was uns andere Menschen erzählen, Neugierde in, was es da für Daten gibt, ob das irgendwie sich jemand mal experimentell angeguckt hat oder systematisch. Und ich glaube, wir haben davon im Moment zu wenig. Wir versuchen so stark uns dran zu klammern, eben an alte Lösungen und an den Status quo und so. Und haben so ein bisschen aufgegeben zu denken, dass die Welt könnte ja auf ganz vielen Ebenen auch sehr viel besser sein. Und so viele von unseren Problemen lassen sich eigentlich relativ gut lösen. Es gibt einfach so leichte Lösungen, die nicht mal unglaublich teuer sind. Und was wir einfach brauchen, ist diese Offenheit zu denken, lässt sich dieses Problem nicht irgendwie lösen? Anstatt zu hoffen, wie umschiffen wir das jetzt die ganze Zeit und wie können wir versuchen, das möglichst lange zu ignorieren?
Wow, vielen Dank, Franka. Das finde ich Neugier als abschließendes Fazit, finde ich super. Vielen, vielen Dank, Franka, für das Gespräch.
Ebenso.
Und liebe Zuhörer, wünsche euch, dass ihr gerade die Impulse euch mitnimmt aus unserem Gespräch, die ihr gerade braucht. Macht's gut und bis bald mal wieder. Eure Maria. Und vielen Dank, Franka. Tschüss nochmal.
Bis